So, ihr seht schon ein paar richtig schöne Worte. Plane qualis dominus talis et servus. Nein, ich brauche jetzt keinen Ausleger. Das mache ich schon gleich selber. Ich finde so ein paar lateinische Wörter, die hören sich immer gut an. So, das hört sich einfach besser an als zum Beispiel so wie der Herr, so scher. Das ist nämlich die Bedeutung von diesem Satz, plane qualis dominus talis et servus, bedeutet so viel wie, ja, so wie der Herr, so auch sein Diener. Heutzutage ist ja der beste Freund des Menschen der Hund. Und da sagt man dann zum Beispiel auch, so wie der Hund, so sein Herrchen. Und da findet man dann zum Beispiel auf so Lifestyle-Seiten dann irgendwelche Tipps für Frauen, wenn sie sich einen Mann suchen, dann sollen sie auf den Hund schauen, den der Mann hat. Da habe ich etwas gefunden vom 14. Januar 2016. Das sagt sein Hund über ihn aus. Männer mit Hund sind fast genauso niedlich wie Männer mit Babys. Aber welchen vierbeinigen Freund sich ein Mann zulegt, sagt einiges über seinen Charakter aus. Also genau hinschauen, wen das Herrchen da so Gassi führt. Wenn er einen Golden Retriever hat, dann ist er ein echter Familientyp. Treu, ruhig, fröhlich. Perfekter Mann zum Daten und eventuell mal heiraten. Den solltet ihr euch warm halten. Er hat eine französische Bulldogge. Da ist das Herrchen ein Softie. Auch wenn er von außen aussieht wie ein echter harter Kerl, dieser Mann hat einen weichen, verspielten und herzlichen Kern. Heißt für uns Frauen, er ist pflegeleicht, mag keine Spielchen und hat immer eine Schulter zum Anlehnen. Er hat einen Dackel. Dieser Mann hat Selbstbewusstsein. Um zu zeigen, was für ein cooler Typ er ist, braucht er keinen Boxer oder Schäferhund. Gutes Zeichen. Außerdem hat er viel Energie, reißt andere gerne mit und ist dazu auch noch schlau. Aber Vorsicht, Dackelherrchen können auch sehr stur sein und sind als Partner nicht immer einfach. Er hat einen Quartier de Douillet oder einen Yorkshire Terrier. Das heißt, Herrchen ist ein Optimist und immer gut gelaunt. Sein Pluspunkt, er ist treu und unternehmungslustig. Letzteres artet manchmal allerdings in die Angst aus, etwas zu verpassen. Er muss überall dabei sein und kann mit jedem. Er wird sich dafür super in deinen Freundeskreis fügen und du kannst ihn auf jede Party mitnehmen, ohne den ganzen Abend an seiner Seite verbringen zu müssen. Denn er kommt asap mit Fremden ins Gespräch. Ein echter Smalltalk-Meister. Er hat einen Beagle oder einen Basset. Vorsicht, Herrchen ist ein Jäger. Wer diesen Mann will, darf nicht eifersüchtig sein und ihm viel Freiraum lassen. Er ist wild und schwierig zu halten. Er hat eine Promenadenmischung. Männer mit Mischlingshunden sind die ewigen Jungs. So richtig erwachsen werden sie nie. Dafür kann man jede Menge Spaß mit so einem Mann haben. Er hat die besten und romantischsten Ideen. Nachts im See baden oder Picknick auf der grünen Wiese. Das beeindruckt Frauen. Allerdings kommen Kumpels und Hund manchmal vor der Partnerin. Das kann nerven. Ja, das ist mal so ein Auszug. Also das geht in beide Richtungen. Plane qualis dominus talis et servus. So wie der Herr, so ist gscher. So wie der Herr, so wie dein Diener. Aber man kann auch von dem Diener auf den Herrn schließen. Oder vom Hund auf sein Herrchen. Ja, vielleicht haben deshalb manche an ihrem Zaun so ein Schild dran. Vorsicht, bissiger Hund. Andere sind da ehrlicher. Vorsicht vor der Frau des Hauses. Der Hund ist harmlos. Ja, es wird heute jetzt nicht ewig weitergehen mit Hund und Herrchen, aber ich habe noch ein bisschen was im Petto nachher, so was Hund und Herrchen betrifft. Nein, wir befinden uns nach wie vor in Hebräer, in Kapitel 12. Und unser Text heute, der handelt von den Versen 3 bis 13. Und es geht um Erziehung und ja, das Thema ist ja im Prinzip auch Erziehung in der Schule Gottes. Ich habe heute mir den Text aus der NGU rausgesucht, weil der einfach viel besser verständlich ist. Neue Genfer Übersetzung, und werde heute an dieser Übersetzung entlang arbeiten. Dieser ganze Text, den wir heute betrachten, der steht natürlich in einem Kontext. Er steht mal ganz groß gesehen in der Bibel, dann steht er im Hebräerbrief und dann steht er im Kapitel 12. Und wie gesagt, dieser Text, ich habe ihn jetzt mal geklammert von Vers 3 bis 13, und ich sehe diese Klammer so, weil hier geschrieben steht, dass die Hebräer in der Gefahr stehen zu resignieren, sie stehen in der Gefahr, müde zu werden. Und so beginnt auch dieser Text, zumindest in dieser Übersetzung. Und zwar steht da geschrieben: Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen und so weiter. Und in Vers 12 wird dieser Abschnitt abgeschlossen. Darum stärkt eure müden Hände und eure zitternden Knie. Also es geht hier die ganze Zeit darum, das ist immer das, was wir im Hinterkopf haben müssen. Es geht darum, die Hebräer, ja, sie sind gläubig geworden und sie stehen in der Gefahr, müde zu werden. Müde zu werden, aufzugeben, alles hinzuschmeißen. Ja, vielleicht ist ja doch die alte Art zu glauben, so mit Priester und Tempel, der steht ja noch zu dieser Zeit. Vielleicht ist es doch das Richtigere. Also es steht alles in diesem Zusammenhang. Innerhalb von dieser Klammer gibt uns jetzt aber dieser Schreiber vom Hebräerbrief, der gibt uns hier, ich habe es jetzt mal genannt, zwei Energy Booster. Ja? Ihr kennt es vielleicht, wenn ihr so Rennspiele spielt oder sowas, dann gibt es einen Startboost und dann gibt es noch zwischendrin, was weiß ich, einen Reifenboost oder was weiß ich was. Ja, ich habe auch einen Kollegen, der trinkt jeden Tag eine ganze Palette Booster. Ist billiger als Red Bull. Ich weiß nicht genau, wie viel er trinkt. Ja, meiner Meinung nach zu viel, aber ich kann ihn nicht davon überzeugen. Er meint, er braucht es. Also auf jeden Fall, er braucht den Boost, damit er dann durch den Tag kommt. Ja, also Energy Booster oder ganz klassisch Mutmacher. Und dieser erste Booster oder Mutmacher, den finden wir in den Versen 3 bis 4. Da steht geschrieben: Denke an Jesus. Und jeder dieser Booster oder Mutmacher, der ist verbunden mit einer Verheißung. Und dieser erste, der ist relativ kurz, haben wir das letzte Mal auch schon angeschnitten, da steht geschrieben, also nochmal die Einleitung: Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Das ist hier die Verheißung. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Und dann sagt er weiter: Bisher habt ihr in dem Kampf gegen die Sünde, den wir alle zu führen haben und dem auch ihr steht, noch nicht das Leben lassen müssen. Also erster Mutmacher: Denke an Jesus. An was denken wir, wenn wir an Jesus denken? Wir sehen Jesus. Er hat diesen Kampf, in dem wir alle stecken, der Kampf gegen die Sünde, er hat ihn gekämpft und er hat ihn gewonnen. Und das, was wir jetzt kämpfen, wir kämpfen gegen einen angenockten Boxer. Wir kämpfen gegen einen Feind, der bereits geschlagen ist. Jesus hat den Kampf gegen Sünde und gegen den Tod, was ja letztendlich die Konsequenz von Sünde ist, bereits gewonnen. Du kämpfst gegen einen besiegten Feind. Weiterhin, wenn du an Jesus denkst, dann fällt dir ein, du kämpfst nicht allein. Du kannst Jesus jederzeit mit ins Boot holen. Beziehungsweise idealerweise lässt du ihn als Steuermann kämpfen. Und wir sehen, der Kampf von Jesus, der war wesentlich härter als der Kampf, den wir zu tragen haben. Der ein oder andere von den Jüngern oder auch Empfängern dieses Briefes hat vielleicht mit seinem Leben bezahlen müssen. Aber es war sein eigenes Leben. Jesus hat die Sünden von der ganzen Welt getragen. Er, der heilig war, der hat alles getragen. Wie gesagt, wir haben hier die Verheißung, wenn wir auf Jesus schauen, wenn du auf Jesus schaust, dann wirst du den Mut nicht verlieren. Also halte Blickkontakt. Aber das war im Wesentlichen schon Thema vom letzten Mal. Heute geht es mehr um den zweiten Punkt. Der zweite Punkt, der wird eingeleitet in Vers 5. Außerdem, das heißt, jetzt kommt ein weiterer Punkt. Außerdem dürft ihr jenes ermutigende Wort in der Schrift nicht vergessen, das an euch als Gottes Kinder gerichtet ist. Mein Sohn, heißt es dort, lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich mit strenger Hand erzieht. Lass dich nicht entmutigen, wenn er dich zurechtweist. Der zweite Punkt ist, wenn du merkst, also dir gefällt jetzt irgendetwas nicht, du kriegst Widerstand, dir tut irgendwann etwas weh, weil du halt auf die Finger bekommst. Stell dir vor, du bist ein Kind Gottes. Das merkst du daran, dass du erzogen wirst. Freue dich, Gott erzieht dich. Er leitet diesen zweiten Punkt ein, der ja uns erstmal gar nicht so angenehm ist. Macht Erziehung Spaß, Jungs? Hä? Nö. Judy, macht Erziehung Spaß? Ja. Wenn ihr jetzt die Erwachsenen fragt, dann sagen die auch, es hat keinen Spaß gemacht. Aber seid ihr euren Eltern dankbar, dass sie euch erzogen sind, haben? Dass ihr lesen könnt? Dass ihr einen Job habt, wo euch nicht einfach jemand in einem Vertrag irgendwas reinschreiben kann, das ihr nicht versteht? Der Punkt kommt nachher noch. Aber wir sehen, Erziehung ist ein Punkt, über den wir uns freuen sollen. Außerdem dürft ihr jenes ermutigende Wort in der Schrift nicht vergessen. Ja, in Sprüche, wo dieses Zitat herkommt, da steht auch geschrieben, Gott erzieht uns wie einen Sohn, an dem er Wohlgefallen hat. Und dann sagt er in diesem Vers 5, also wir haben gesehen, es gibt zwei Booster. In diesem Abschnitt kann man sich echt die Zahl 2 merken. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie ich falsch darauf reagieren kann, wenn ich merke, dass ich erzogen werde. Zwei Möglichkeiten, die er hier in diesem Vers sagt. Ich kann mich dagegen auflehnen. Das ist die eine Seite. Ich kann dagegen rebellieren. Und die zweite Variante ist, ich kann mich entmutigen lassen, kann die Hände in den Schoß legen, kann sagen, das bringt eh nichts. Das sind die zwei Varianten, wie ich darauf falsch reagieren kann. Ich lese es uns nochmal. Mein Sohn, heißt es dort, lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich mit strenger Hand erzieht. René, lohnt es sich, sich aufzulehnen? Es gefällt mir jetzt nicht. Nein, ich gehe jetzt nicht abwaschen zum Beispiel. Letztendlich muss ich es doch machen, gell? Eigentlich ist das ja, verschwendete Energie. Entmutigen auch nicht wirklich gut. Lass dich nicht entmutigen, wenn er, also wenn der Herr dich zurechtweist. In Vers 6 gibt er jetzt zwei positive Aspekte, die wir feststellen, wenn Gott uns erzieht. Gottes Erziehung beweist zum einen deine Gotteskindschaft und zum zweiten Gottes Liebe. Denn wen der Herr liebt, den erzieht er mit der nötigen Strenge. Jeden, den er als seinen Sohn annimmt, lässt er auch seine Strafen der Hand spüren. Zwei Punkte, die uns für uns echt wichtig sind und die uns ermutigen können. Die werden jetzt dagegen gesetzt. Wenn du merkst, dass du erzogen wirst, dann ist es ein Beweis für Gottes Kindschaft und für Gottes Liebe. Ich habe hier ein Zitat gefunden, das lese ich uns jetzt mal vor. Zu allen Zeiten und in allen Kulturen und Gesellschaften wurde und wird erzogen. Stets geht es darum, ein ungleiches Verhältnis bezüglich Wissen, Erfahrung und Verantwortung zwischen Erwachsenen und Kindern schrittweise aufzuheben. Deswegen habe ich vorher das auch mit dem Hund gebracht. Wir fangen an mit Erziehen. Wir verlangen jetzt nicht von dem Neugeborenen, ist von Elfi und Edu, sehe ich das Baby da vorne. Wir erwarten jetzt nicht, dass das Kind uns das vorliest, versteht, interpretiert. Aber Edu und Elfi, die freuen sich, die haben sich gefreut, wo das Kind geboren wurde, den Klaps bekommen hat, geatmet hat, geschrien hat. Es hat gelernt, als allererstes auf dieser Welt zu atmen. Gewisse Sachen hat Gott schon hineingelegt, dann den Instinkt zu essen und so weiter. Ja, und irgendwann fängt man dann an, mit dem Finger so vor den Augen zu spielen. Und dann sieht man, wie die Augen folgen. Dann sieht man, ah, okay, das Kind sieht. Ja? Und so wird eins nach dem anderen schrittweise weitergeführt. Und Gott macht mit uns nichts anderes. Es ist sogar so, dass es im Grundgesetz verankert ist, dass jedes Kind ein Recht auf gewaltfreie Erziehung hat. Wir haben ein Recht auf Erziehung. Und das hast du nur, wenn du Kind bist. Wir lesen mal den Vers 7. Wenn ihr also Nöte durchmachen müsst, dann seht darin Gottes Absicht, euch zu erziehen. Er macht es mit euch wie ein Vater mit seinen Kindern. Oder gibt es einen Sohn, der von seinem Vater nicht mit strenger Hand erzogen wird? Mit allen seinen Kindern ist Gott auf diese Weise verfahren. Wenn er euch nicht erziehen würde, würde das heißen, dass ihr gar nicht seine rechtmäßigen Kinder seid. Mit allen seinen Kindern ist Gott auf diese Weise verfahren. Und wir verfahren auch mit jedem von unseren Kindern so. Das eine Kind braucht mehr Strenge, das andere Kind braucht mehr Lob und so weiter. Jedes Kind braucht auch irgendwo seine Grenzen. Und so brauchen auch wir unsere Grenzen, wo Gott uns auch immer wieder mal zurechtweist und mit strenger Hand zurückführt. Hier steht geschrieben, mit allen seinen Kindern ist Gott auf diese Weise verfahren. Schauen wir mal rein. Ich habe hier mal so ein Bild erstellt mit so verschiedenen Namen und verschiedenen Gegebenheiten. Und da sehen wir, Gott hat verschiedene Sachen benutzt, zum Beispiel, um einen Jona zu erziehen. Der Jona, der brauchte jede Menge an Erziehung. Der brauchte einen großen Fisch, der brauchte einen kleinen Wurm, der brauchte eine sengende Hitze, eine stechende Sonne, einen Ostwind. Da hat Gott schon ganz schön Register ziehen müssen, um seinen rebellischen Propheten zu erziehen. Der König David, da brauchte es zuerst Ehebruch, da brauchte es Krieg, Aufstand. Bei Miriam, bei Gehasi, bei Usia, die mussten erst Aussatz bekommen oder Lepra. Gott hat unterschiedliche Erziehungsmethoden, wie er jeden von uns erzieht. Oder denken wir an das Volk Israel. Erziehungsmaßnahmen ohne Ende. In steigender Konsequenz, steigender Heftigkeit, Dringlichkeit, Durchsetzungskriterien werden dann einfach stärker. Weiter steht geschrieben, wenn wir erziehen werden, wenn wir erzogen werden, das ist ein Beweis, wir sind ein Kind, habe ich schon gesagt. Das ist ein Beweis, Gott liebt uns. In anderen Übersetzungen steht geschrieben, wer nicht erzogen wird, der ist ein Bastard. Quasi ein uneheliches Kind, ein Kind, um das man sich nicht kümmert, wo man nicht genau weiß, wo es herkommt, für das man keine Verantwortung hat. Das wird sich selbst überlassen. Wie sieht es aus mit der Erziehung durch unsere leiblichen Eltern? Vers 9. Und überlegt euch auch Folgendes. Unsere leiblichen Väter haben uns mit der nötigen Strenge erzogen und wir hatten Respekt vor ihnen. Müssen wir uns da nicht noch viel mehr dem Vater unterordnen, der allen Wesen Geist und Leben gibt? Denn sich ihm unterzuordnen bedeutet wahres Leben. Ich habe vorher schon gefragt, unseren Eltern sind wir dankbar, dass sie uns nicht einfach uns selbst überlassen haben. Wären wir freiwillig in die Schule gegangen, hätten freiwillig lesen und rechnen gelernt. Vielleicht hätten wir gemerkt, dass es gut gewesen wäre, wenn es zu spät war. Manche Sachen, die merkt man so im Leben, man sagt mal, ach, hätte ich bloß. Und das sind so Sachen, da ist man dann wirklich dankbar, dass es jemanden gibt, der weiter sieht, der das große Ganze im Blick hat und der uns in diese Richtung zieht, lenkt, schiebt, wie auch immer. Wie ist es da mit der Erziehung, die wir durch Gott genießen dürfen? Sind wir ihm dankbar dafür, dass er uns jetzt nicht etwas durchgehen lässt? So nach dem Motto, manchmal sagen wir, ich habe nichts gesehen. Weil wir nicht strafen wollen, weil wir nicht konsequent sein wollen. Ich habe nichts gesehen. Ja? Sind wir doch froh, dass Gott es nicht einfach so durchgehen lässt? Sind wir froh, dass Gott wirklich ein Anliegen an uns hat? Wir sind ihm so wichtig, dass er möchte, dass wir ihn akzeptieren, dass wir Respekt haben, dass wir Dankbarkeit haben ihm gegenüber. Nach welchen Grundlagen haben unsere Eltern uns erzogen? Und nach welchen Grundlagen erziehen wir unsere Kinder? Jedes Elternteil, jedes Elternpaar hat seine eigenen Vorstellungen. Hier steht geschrieben in Hebräer 12, Vers 9, unsere leiblichen Väter haben uns mit der nötigen Strenge erzogen. Oder in Vers 10, dann unsere leiblichen Väter haben uns nur eine verhältnismäßig kurze Zeit erzogen, und zwar so, wie es ihren Vorstellungen entsprach. Nach bestem Wissen und Gewissen. Ja. Jedes Elternteil gibt sich Mühe, aber macht auch Fehler. Wir sind einfach nicht Gott, wir sind nicht allwissend. Und trotzdem ist es gut, was wir tun und was unsere Eltern an uns getan haben, auch wenn sie Fehler gemacht haben. Aber es ist nicht in dem Maße, wie Gott uns erzieht. Wenn Gott uns erzieht, dann können wir uns ganz sicher sein, er weiß ganz genau, was er tut. Manchmal erziehen wir unsere Kinder, manchmal kriegt auch ein Kind eine Strafe und hat gar nichts angestellt, weil du als Vater dich vom ersten Impuls hast leiten lassen, von deiner ersten Erkenntnis und ja, hast vielleicht auch dem Kind nicht geglaubt, vielleicht ist es auch selber schuld, weil es schon ein paar Mal gelogen hat. Mag alles sein, deswegen war aber die Entscheidung dann trotzdem falsch. Wird bei Gott nicht passieren. Manche Eltern erziehen ihre Kinder auch nicht, sondern geben ihre Erziehungspflicht weiter, den Erziehungsauftrag an irgendwelche externe Lehrer. Das war in der Antike ganz gewöhnlich, da hat man dann einen Pädagogus, hat man eingestellt, also einen Lehrer, der die Kinder dann erzogen hat. Letztendlich hatten die Eltern trotzdem die Zügel in der Hand. War zum Beispiel beim König Salomo, der hat ein ganzes Buch geschrieben, die Sprüche, wie seine Kinder oder wie die Königssöhne, die Prinzen und die Prinzessinnen, wie die erzogen werden sollten. Wir sehen zum Beispiel der Paulus, der wurde dann von Gamaliel ausgebildet, natürlich etwas später. Die Erziehung von Alexander dem Großen wurde von Aristoteles bewerkstelligt. Ja, man sieht, da versuchen Eltern ihre eigenen Schwachheiten dann zum Beispiel auch dadurch auszugleichen, dass man Lehrer anstellt. Und auch ihr dürft in die Schule gehen. Ist das nicht toll? Wunderbar, helle Begeisterung. Ja. Wenn Gott uns erzieht, dann immer nach dem notwendigen Maß. Und auch wenn ich meine, dass das, wie Gott mich gerade hier erzieht, wie er mich bestraft, das wäre jetzt zu hart. Ja, wahrscheinlich weiß es Gott besser. In 1. Korinther Vers 11 lesen wir öfters auch beim Abendmahl, steht auch geschrieben, wenn wir uns selber beurteilen oder verurteilen, dann sehen wir relativ gut aus. Aber wenn Gott uns beurteilt, werden wir richtig ins Licht gestellt. Gott hat für uns immer nur das Beste im Sinn. Und dadurch, dass er uns erzieht, bekommen wir Anteil an seiner Heiligkeit. Und da sind wir jetzt wieder bei dem Spruch, den ich ganz am Anfang hatte. Plane qualis dominus talis et servus. So wie der Herr, so das Geschirr, oder wie, so wie der Hund, so sein Herrchen. Ja. Da können wir uns die Frage stellen, wenn wir Anteil bekommen an Gottes Heiligkeit, erkennt man, was von Gott erkennt man an dir und mir? Ich finde, das ist schon ein richtig großes Vorrecht, Kinder werden immer gewisse Ähnlichkeiten mit ihren Eltern haben. Und auch wenn du mit einer Firma zu tun hast, der Chef prägt entscheidend das Geschäftsklima. Der Chef entscheidet, ob eine Firma eher kulant sich darstellt oder eher verbissen, wo es heißt, oh, wenn du mit dem einen Auftrag machst, dann brauchst du gute Rechtsanwälte. Und wenn du dann mit der Telefonistin telefonierst, dann merkst du das genauso, wie wenn du mit dem Projektleiter telefonierst. Und das merkst du natürlich noch stärker dann, wenn du mit dem Geschäftsführer telefonierst. Wenn wir von Gott erzogen werden, bekommen wir Anteil an seiner Heiligkeit. Und es ist ein großes Vorrecht, aber ich denke, es ist auch eine gewisse Verantwortung, die damit verbunden ist. Ja, ich habe mir da vor ein paar Wochen mal einen Film angeschaut. Der heißt Happy People, ein Jahr in der Taiga. Und da geht es ganz viel um einen Jäger und er erzählt immer wieder, wie er seinen Hund erzieht. Und erstmal, wie er einen guten Hund bekommt und so weiter. Jetzt habe ich jetzt alles weggelassen, habe jetzt aber eine Sache mal rausgepickt, die möchte ich euch zeigen. Jetzt beim Integrieren hat es mir ein bisschen die Tonspur verschoben, also es ist nicht alles synchron mit dem, wie ihr redet, aber ich denke, ihr werdet alles mitbekommen. Das möchte ich jetzt mal kurz abspielen. Und dann schauen wir mal, wie viel Gedanken sich ein Jäger macht, wie er seinen Hund richtig erzieht. Und dann überlegen wir mal, was wir davon mit unseren Kindern machen. Und dann überlegen wir, was Gott mit uns macht.
Hunderte von Kilometern entfernt liegt Anatolis Hütte. Da die Jagdsaison nun ihren Höhepunkt erreicht, hat er viel Arbeit. Fisch gibt es genug, aber es ist auffällig, wie wenig er davon seinem Hund zum Frühstück abgibt.
Alles hängt davon ab, wie ein Mann seinen Hund behandelt. Manche Männer essen mit ihrem Hund beinahe aus einer Schüssel und lassen ihn bei sich schlafen. Aber ich halte das für falsch. Ich lasse meinen Hund nicht mal in die Hütte, wenn es draußen sehr kalt ist. Er hat seinen Katuk, seinen eigenen Unterschlupf. Ich glaube, er muss nur richtig gefüttert werden. Er soll sich abends richtig satt fressen und morgens nur wenig, damit ihm der Bauch nicht bis auf den Boden hängt. Es ist ein Riesenfehler, wenn Fallensteller ihre Hunde schlagen, wenn sie an eine Falle gehen. Natürlich muss man sie bestrafen und seinen Unmut zeigen. Aber Schläge allein halten einen Hund nicht von den Fallen fern. Wenn er Angst vor seinem Besitzer hat, lässt er in seiner Gegenwart von den Fallen. Aber wenn der Mann nicht hinsieht oder schläft, stiehlt der Hund den Köder mit Sicherheit. Wenn er aber Angst vor der Falle hat, wird er sie in Frieden lassen. Man kann einen Hund leicht trainieren. Man stellt eine Falle speziell für ihn auf und lässt ihn einige Zeit darin schmoren. So begreift er, dass das nicht schön ist. Andernfalls wird der Jäger endlos Ärger mit seinem Hund haben. Der Hund wird Angst vor ihm haben und nachts die Fallen ausplündern und so die Arbeit des Jägers zunichte machen. Kurz gesagt, man hat dann nichts als Ärger mit dem Hund. Wenn man es richtig anstellt, liebt der Hund einen und hat Angst vor dem Fall. Was will man mehr?
Ja, wir sehen, dieser Jäger, der hat sich richtig Gedanken gemacht, wie er seinen Hund erzieht. Natürlich möchte er, dass der Hund gehorsam ist und nicht an die Fallen rangeht und da die Köder wegfrisst, weil dann kann er ja die anderen Tiere nicht mehr fangen. Er möchte aber auch, dass der Hund nicht Angst vor ihm hat, sondern er möchte, dass der Hund Angst vor der Falle hat. Und ich denke, das ist etwas, was wir für uns auch abschauen können. Wir wollen ja auch nicht, wenn wir unsere Kinder erziehen, dass unsere Kinder Angst vor uns haben. Wir wollen, dass unsere Kinder Vertrauen zu uns haben, dass sie wissen, zum Papa kann ich kommen, der hilft mir. Was will Gott? Gott will auch, dass wir nicht Angst vor ihm haben. Gott will, dass wir Angst vor der Sünde haben. Und er lässt uns dann manchmal uns verbrennen. Ich glaube, mein Schwiegervater hat gesagt, er hat bei seinen Kindern auf die Herdplatte, wo sie noch nicht allzu heiß war, hat er dann die Hand auf die Herdplatte drauf, damit sie merken, das ist heiß, das ist gefährlich. Und anscheinend hat sich da nie ein Kind die Hand später verbrannt. Ja, wir haben das nicht gemacht. Und unsere Tochter, die hat sich unsere Hand mal furchtbar verbrannt, weil sie dann da rangekommen ist, wo es wirklich richtig heiß war. Und da gab es dann richtig Probleme danach. Ja. Gab es eine Blase, dass die Hand gar nicht mehr aufging, die aufstechen müssen und so weiter. Gott möchte, dass wir Angst haben vor der Sünde und dass wir die Finger weglassen von der Sünde. Wenn jetzt dieser Jäger seinen Jagdhund erzieht, dann nicht nur, weil der Hund etwas falsch gemacht hat, sondern weil er den Hund auch noch für größere Aufgaben braucht. Er bereitet ihn vor. Und so muss er halt stückweise lernen, damit er ihm dann später bei der Jagd eine Hilfe ist. Wir bereiten unsere Kinder aufs Leben vor, dass sie irgendwann mal selbstständig, ohne uns Eltern zu brauchen, durch das Leben gehen können. Und Gott bereitet uns auch vor. Und da müssen wir aufpassen, wenn es um Erziehung geht. Das ist nämlich ein Fehler, den die Freunde von Hiob gemacht haben. Sie waren der Meinung, der Hiob hat irgendeine Sünde getan und deswegen wird er jetzt von Gott gestraft und erzogen. Das ist nicht immer und nicht unbedingt der Fall. Gott macht das, Gott setzt uns Grenzen, aber er erzieht uns auch und lässt uns auch schwierige Situationen zukommen, damit wir lernen, damit wir fähig werden, zum Beispiel mit gewissen Situationen umzugehen. Es kann auch sein, dass der ein oder andere vielleicht mal später seelsorgerliche Themen hat in einem gewissen, auf gewissen Gebieten. Und ja, da kannst du dann nicht kommen und sagen, ist alles einfach, alles easy, wenn du diese Probleme nicht gehabt hast. Man muss nicht alles selber erleben, aber manche Sachen, die lässt uns Gott einfach erleben. Manche brauchen schwierige Krankheiten, damit sie auch lernen, später mit kranken Leuten umzugehen. Ja, also es gibt auch diese Variante. Dann haben wir gesehen, er möchte, dieser Jäger, der möchte, dass der Hund ihn liebt. Wir kennen so viele Geschichten, wo Hunde ihren Herrchen das Leben gerettet haben. Es gibt Hunde, die werden eingesetzt als Blindenhunde. Es gibt auch welche, die merken dann zum Beispiel, wenn da Herzaussetzer kommen und so weiter und die bellen dann und holen Hilfe. Es gibt verschiedene Varianten, Lawinenrettungshunde. Ich kenne auch eine Dame, die ist die Mutter von einem Freund von René und Ramon, die macht so Rettungshundeausbildung. Also da gibt es unzählige Möglichkeiten, wo das eingesetzt wird. Also er möchte geliebt werden, er möchte akzeptiert werden. Und wenn er da so ein halbes Jahr allein im Urwald ist, dann ist es ja quasi sein Gefährte. Es ist immer noch ein Hund, ja, aber es ist jemand, mit dem er auch mal reden kann. Ist die Frage, wie viel er versteht. Aber es gibt eine gewisse Gesellschaft. Ja, dass wir wollen, dass unsere Kinder uns lieben, ist auch selbstverständlich. Wir wollen auch akzeptiert werden. Wir wissen einfach mehr, wir schauen weiter. Und auch unsere Eltern haben weiter geschaut, als wir gesehen haben. Ja, das habe ich schon erwähnt. Wenn Gott uns erzieht, vielleicht ist noch wichtig, dann ist es nicht nur Bestrafung, auch nicht nur Vorbereitung, sondern dadurch, dass Gott uns erzieht, gibt er uns auch Chancen. Und zwar gibt er uns die Chance, uns von schlechten Charaktereigenschaften zum Beispiel befreien zu lassen und gibt die Chance auf Christusähnliche Einstellung. Er will schlechte Sachen gegen gute austauschen. Und überlegt mal, wie genial Gott uns konstruiert hat. Mögen wir Wut, mögen wir Ärger, mögen wir Stolz oder verbinden wir damit lauter negative Gefühle? Gott hat uns so als Menschen geschaffen, dass wir erkennen, was gut und böse ist. Mögen wir Hilfsbereitschaft, mögen wir Gastfreundschaft, das wissen wir alles zu schätzen. Dankbarkeit, Zufriedenheit. Gott hat uns schon so geschaffen, dass wir wissen, was gut und was schlecht ist. Und dadurch, dass er uns erzieht, setzt er uns Punkte, an denen wir die Chance auf Veränderung haben. Plane qualis, dominus talis et servus. So wie der Herr, so es geschah. Ja, ich habe vorher gesagt, es gibt zwei Booster und diese Booster sind jeweils mit einer Verheißung verbunden. Beim ersten war, denke an Jesus und wenn du an Jesus glaubst, wenn du ihn vor Augen hältst, dann wirst du nicht den Mut verlieren. Der zweite Booster ist, wenn du merkst, dass Gott dich erzieht, dann freue dich, sei dankbar. Und die Verheißung steht in Vers 11. Dein Leben wird von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt sein. Ich lese den ganzen Vers, Vers 11. Mit strenger Hand erzogen zu werden tut weh und scheint zunächst alles andere als ein Grund zur Freude zu sein. Später jedoch trägt eine solche Erziehung bei denen, die sich erziehen lassen, reiche Früchte. Also erstmal zwei Sachen, die wir nicht tun sollen, nicht auflehnen, nicht entmutigen lassen, sondern Erziehung zulassen. Und wenn Erziehung zugelassen wird, gibt es reiche Früchte, Doppelpunkt, Aufzählung, wieder zwei. Ihr Leben wird von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt sein. Dein Leben wird von Frieden erfüllt sein, wird von Gerechtigkeit erfüllt sein. So, und wenn du jetzt das Ganze verstanden hast, dann hört hier der Hebräerbrief Schreiber nicht auf, sondern macht jetzt seine Klammer um diesen ganzen Text und endet mit einem Appell, mit einer Aufmunterung. Und da schreibt er dann in Vers 12, darum stärkt eure müden Hände und eure zitternden Knie. Wir sind jetzt gestärkt, weil wir wissen, wir können auf Jesus schauen und weil wir wissen, es ist gut, wenn wir erzogen werden. Und jetzt geht's weiter. Und lenkt eure Schritte entschlossen in die richtige Richtung. Mach nicht so weiter wie bisher. Das, was du erkannt hast in deinem Leben, wo Gott zu dir spricht, wo Gott dich erzieht, da ist jetzt deine Chance zur Veränderung. Und da pack an. Es kann bei dir was anderes sein als bei mir. Bei mir war es diese Woche war richtig auffällig. Ich habe von mindestens zwei Leuten den Hinweis bekommen, ich würde zu viel rummeckern. Das eine war beim Schaffen von jemand Ungläubigem und das andere war von meiner Frau. Ja. Und oft, wenn meine Frau zu mir redet, dann redet der Heilige Geist zu mir. Ja. Ist bei dir vielleicht auch so. Ja, ich habe dann schon erkannt, ich muss jetzt was ändern. Ich habe es dann auch geändert. Jedenfalls. Ich hoffe, es ist, man hat es gemerkt. Ja, also ich habe es definitiv, haben mir sehr viel Mühe gegeben dann. Hier geht es aber auch noch weiter. Denn die lahm gewordenen Glieder dürfen sich nicht auch noch ausrenken, sondern sollen wieder heil werden. Gott hat nicht das Ziel, uns zu zerstören, sondern Gott hat vor, uns zu retten. Jetzt ist es natürlich so, Gott hat unterschiedlich starke, ich sage jetzt mal Durchsetzungswerkzeuge, so wie es der Gesetzgeber hat und so es auch wir als Eltern haben. Ja, wir fangen an mit einer leichten Ermahnung. René, okay, Ermahnung reicht. Ja. Dann wird die Ermahnung lauter, René. Gell? Ja, du hast jetzt nichts falsch gemacht. Und so kann man die Durchsetzungskriterien steigern. Auf dem Fußballfeld so, da gibt es die gelbe Karte. Mein Filius hat diese Woche auch eine gelbe Karte aus der Schule mit heimgebracht. Da habe ich ihm dann auch gesagt, du weißt schon, das ist die gelbe Karte. Es gibt auch noch eine rote. Ja. Und leider muss man auch sagen, die Bibel sagt halt auch davon, es gibt auch Sünde zum Tode. Und auch in 1. Korinther 11 sehen wir, dass manche, weil sie sich nicht erziehen lassen und nicht auf die Ermahnung und auch nicht auf Krankheit zum Beispiel reagiert haben, manche Leute bekehren sich auch erst auf dem Sterbebett. Gott möchte, dass Menschen zum Leben kommen. Und Gott möchte aber diese harten Durchsetzungswerkzeuge eigentlich gar nicht benutzen. Deswegen sagt er hier, darum stärkt eure müden Hände und eure zitternden Knie und lenkt eure Schritte entschlossen, also gib dir Mühe, entschließe dich, das fängt im Kopf an. Du hast es erkannt, was du falsch machst. Und wenn Gott dein Vater ist, hat er dir das ganz klar gesagt. Und auch andere Leute haben dir es gesagt. Oft ist das, was die Leute, die direkt an uns dran sind, was die sagen, das sind oft unsere größten Probleme, mit denen wir zu kämpfen haben. Wenn du es erkannt hast, dann ist auch jetzt von mir hier der Appell, nutze diese Chance und ändere. Pack sie an. Geh in die richtige Richtung. Gott will Heilung und Gott will nicht Zerstörung. Ja, in dem Sinne hoffe ich, dass wir ein gutes Bild für unseren Gott abgeben, dass unser Herr, dass man an uns sieht, auch wie unser Gott, unser Vater, unser Herr in unserem Leben wirkt. Amen.